Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und als dann feststand, dass am 21. Dezember 1952 mit dem offiziellen Versuchsprogramm begonnen werden sollte, trat man an mich heran und hat mich gefragt, ob ich als Schauspieler zum Fernsehen kommen wolle. Das heißt, als einziger Schauspieler damals. Es gab ja dann nur eine Ansage, Sprecherin, das war die Margit Schaumecker, die mit mir gleichfalls am Deutschen Theater engagiert war. Und wir sind beide vom Deutschen Theater weg, damals zum Fernsehen gegangen und waren, ja, ich glaube, man kann es so sagen, Mädchen für alles.
Können Sie sich noch erinnern an die ersten Meldungen, die Sie verlesen haben? Was war damals gerade aktuell?
Ja, aktuell war damals ein neuer S-Bahn-Wagen, der in Dienst gestellt wurde. Und es wurde ein Dia gezeigt, auf dem dieser S-Bahn-Wagen abgebildet war. Und unter Bild habe ich dann gesagt, unsere S-Bahn, die hat Schwung.
Das waren noch Zeiten, als die S-Bahn noch Schwung hatte. Vor 60 Jahren, am 21. Dezember 1952, startete damit Schauspieler Herbert Köfer als erster deutscher Nachkriegsfernsehnachrichtensprecher im deutschen Fernsehfunk des DDR-Fernsehens. So ist auch nicht verwunderlich, dass der Sendestart nicht wie bei der ARD Weihnachten war, sondern Stalins 73. Geburtstag. Wenn man mal davon absieht, dass für das Geburtsdatum von Stalin mehrere Daten gehandelt werden. Sie hören nun hier das fast 90 Jahre alte Radio mit dem nicht ganz so alten Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg am 22. Dezember 2012. Heute mit einer gemütlichen Medientechnologie-Büchersendung. Und zuvor müssen wir nochmal, weil vor Weihnachten tatsächlich klar wurde, dass die Nachrichtenagentur DAPD aus der Insolvenz geholt werden kann, müssen wir da nochmal ganz kurz den neuen Geschäftsführer interviewen. Aber an sich, wie gesagt, ist das besinnlich. Vielleicht ist der ein oder andere Buchtipp für Sie noch dabei, für Kurzentschlossene, für das Weihnachtsfest. Und das alles wieder
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Normalerweise ist ja so vor Weihnachten und wie man immer so sagt, zwischen den Jahren medienpolitisch, medienwirtschaftlich, medienästhetisch Pause, weil alle Menschen natürlich sich auf den Weihnachtsbaum konzentrieren oder zumindest ja das Weite suchen, entweder das andere Wetter oder andere Lichtverhältnisse, wie auch immer. Und da war es schon überraschend, dass man kurz vor Weihnachten bekannt gab, dass die Nachrichtenagentur DAPD, die ja Insolvenz angemeldet hatte, nun tatsächlich einen neuen Käufer hat, beziehungsweise einige Investoren im Hintergrund und dass im Vordergrund Ulrich Ende steht, der gestern am 21. Dezember, der ja von vielen Medien und auch Menschengruppen als Tag des Weltuntergangs gefeiert wurde, Folgendes sagte.
Heute ist definitiv nicht der Tag des Weltuntergangs.
Und das kann er natürlich auch begründen, weil er hat einige Millionen zusammenkratzen können und die Insolvenzaufkaufmöglichkeit von DAPD bekommen. Hören wir ihn. Wer ist überhaupt Ulrich Ende? Wir haben ihn, glaube ich, vor 12 Jahren das letzte Mal hier im Radio 1 Medienmagazin überhaupt gehört. Damals noch in seiner Funktion als N24-Geschäftsführer. Wer ist der also? Er stellt sich mir im Interview vor.
Mein Name ist immer noch der gleiche, nämlich Ulrich Ende. Und ich bin demnächst, also jetzt noch nicht, Geschäftsführer und auch Gesellschafter der DAPD.
Wie kommt man auf diesen Berufswunsch?
Ich habe gelernt in unserem Gewerbe, dass man dort gar keine Wünsche hat, sondern dass man manchmal platziert wird, wo es vielleicht auch überraschend ist. Als ich Journalist geworden bin, wohlgemerkt bei einer Lokalzeitung der Oberhessischen Presse in Marburg, das ist schon ganz lange her, habe ich mir niemals vorstellen können, überhaupt beim Fernsehen zu landen, schon gar nicht beim Öffentlich-Rechtlichen. Da habe ich nämlich auch mal 5 Jahre meinen Kopf aus dem Monitor gehalten. Und ich konnte mir da erst recht nicht vorstellen, dass ich mal beim privaten Fernsehen lande. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich auch mal einen solchen Fernsehsender mit saniere. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich ein paar Jahre später selber einen gründe. Und insofern gibt es da eigentlich keine Wünsche, sondern man muss sehen und lernen, denke ich, die Erfahrungen mitzunehmen und durch die Türen zu gehen, die offen sind. Und dann macht man auch, wie ich finde, spannende Erfahrungen, die einen vor allen Dingen im Kopf sehr flexibel halten. Und das finde ich gut. Und insofern habe ich auch nur einen Wunsch, in meinem Kopf immer flexibel zu bleiben.
Ich muss, glaube ich, die Frage dann präziser stellen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen mit Ihrem Background? Medienmagazin-Hörer kennen Sie, das ist schon eine ganze Weile her, als N24-Geschäftsführer. Wie kommen Sie auf die Idee, eine Nachrichtenagentur zu kaufen, die insolvent ist, die einen schwer angeschlagenen Ruf hat, sagen wir es mal so, dass Sie sagen, man kann diese Marke fortführen und vor allen Dingen, das kostet ja ein bisschen, also der Wille reicht ja nicht. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Also ich bin ja Wiederholungstäter in diesem Zusammenhang. Ich kaufe dann ja hiermit die DDP-DRPD zum zweiten Mal. Die DDP habe ich ja schon einmal in N24 reingekauft und deswegen kenne ich die DDP eigentlich schon seit vielen Jahren. Ich kenne sie auch als DDP-ADN. Also ganz altes, ganz großes Kino. Ein paar Kollegen von damals sind auch heute noch dabei. Und selbst die Finanzpläne sind mir auf diese Weise irgendwie zumindest immer geläufig geblieben. Und ich muss auch sagen, ich habe auch zu den Geschäftsführern in der Vergangenheit habe ich immer ein gutes Verhältnis gehabt, zu allen übrigens, Lutz Schumacher, Matthias Schulz und eben halt auch vor der Wübecke und Löw habe ich ja gut gekannt. Sodass mir die Entwicklung der Agentur eigentlich auch immer geläufig geblieben ist und eben halt auch, wenn man so will, die DNA. Ja, da kann man eigentlich nur sagen, ich denke mir, so wie ich bei NTV gelernt habe, wie man Restrukturierung so macht, dass es effizient ist, so wie ich meine Erfahrungen in der Beziehung bei N24 einbringen konnte und der Sender existiert ja schließlich heute auch noch, das mit dem gleichen Ansatz und ich hoffe auch mit dem gleichen Motivationspotenzial, was dann nämlich wichtig ist gegenüber den Mitarbeitern, dass ich das auch hier schaffen kann, aus dieser Agentur einen Laden zu machen, den jeder in der entsprechenden Form im Markt akzeptiert. Ich möchte ganz einfach, dass guter Journalismus von der DRPD ausstrahlt und die Kollegen sagen, das kommt von DRPD und deswegen möchte ich das haben. Und wenn ich dieses Ziel erreicht habe mit allen Kollegen, dann glaube ich, dann haben wir alle miteinander im Markt Spaß, weil Journalisten leben davon, dass sie auch von anderen Kollegen Anregungen aufnehmen und die Vielfalt in der Form ist eben halt wichtig und deswegen werbe ich im Übrigen auch dafür, dass sich alle bitte nicht nur wegen Weihnachten, dass sich alle lieb haben, weil ein Journalist, der draußen vor Ort mit schlechter Laune über den anderen hergezogen ist, der geht auch garantiert nicht an den Schreibtisch und schreibt mit guter Laune einen guten Artikel. Und insofern ist Streiterei, egal für welche Seite, immer kontraproduktiv und nicht für unsere Jobs zielführend.
Wieso glauben Sie, dass Deutschland Platz hat für zwei deutsche Vollagenturen?
Wenn diese präzise Frage in der Form auch eine kurze, präzise Antwort erlaubt, dann antworte ich mit einer Gegenfrage. Wieso steht Persil und Sunil nebeneinander im Regal im Kaufhaus? Glauben Sie, dass der Markt nur Platz hat für Persil? Also ketzerisch gesagt.
Wollen Sie tatsächlich Nachrichtenagentur mit Waschmitteln vergleichen? Nein.
Nein, aber Sie mit Produkten, nein. Also ganz im Ernst, die Sache ist doch folgende. Deutschland ist eine der stärksten Wirtschaftsnationen mit der größten Wirtschaftskraft mit 84 Millionen Einwohnern. Wenn ein solches Land, das sich auch, wie gesagt, Pluralismus auf die Fahnen geschrieben hat, nicht diesen Pluralismus verwirklicht, dann verstehe ich ehrlich gesagt schlicht und ergreifend unsere eigenen Ansprüche nicht mehr, die wir haben. Und nochmal, ich denke, verglichen, ich habe nun 2 Jahre in Bulgarien gearbeitet, das ist ein Land, das hat knapp 8 Millionen Einwohner und hat fast genauso viel Fernsehsender wie wir. Da kann man schon mal die Frage stellen, ob das wirtschaftlich vertretbar ist, weil so viel Werbung nehmen die nie und nimmer ein, dass sich irgendeiner dieser Sender refinanzieren kann am Ende des Tages. Aber vor dem Hintergrund, dass das dort auch möglich ist, verstehe ich diese Frage letzten Endes bewusst nicht.
Das Lachen kommt schon wieder vom nächsten Tonträger. Sie hörten Ulrich Ende. Er ist demnächst der neue Geschäftsführer der Nachrichtenagentur DAPD. Und im Podcast hören Sie auch die Outtakes aus diesem fast 17-minütigen Interview. Ich begrüße jetzt im Studio zur vorweihnachtlichen Medientechnologie-Büchersendung meine Kollegin Vera Linz. Hallo. Wir haben drei Bücher vorbereitet für die letzten noch verbleibenden 40 Minuten. Ich habe eins mitgebracht, das mehr sich um den tagesaktuellen medienpolitischen Kram in Deutschland kümmert. Und was hast du mitgebracht?
Ich habe zwei mitgebracht. Einmal Jeff Jarvis, mehr Transparenz wagen, wie Facebook, Twitter und Co. die Welt erneuern. Und dann noch was ganz Futuristisches von Michio Kaku, die Physik der Zukunft, unser Leben in 100 Jahren.
Warum? Sind da so viele Bücher erschienen? Warum gerade die?
Ja, ich habe auch viele andere gelesen, aber das waren die, nicht nur die, die ich zuletzt gelesen habe oder einige der, die ich zuletzt gelesen habe, sondern die ich auch mit am besten fand in diesem Jahr, von denen, die ich gelesen habe.
Nehmen wir mal Jeff Jarvis, der ist ja unseren Hörern und Hörerinnen eigentlich bekannt. Er gehört ja zu den Menschen, glaube ich, die nicht die geringste Gescheu haben, das Privateste öffentlich zu machen. Also selbst wenn es sich um seine Prostataerkrankung dreht, also neben Impotenzproblemen, neben Inkontinenzproblemen, das hat er alles sekündlich, fast so scheinbar, das auf seinem Blog gepostet. Nun könnte man ja sagen, soll er doch, aber er empfiehlt diesen Umgang mit privatesten Daten uns allen und zwar in seinem neuen Buch eben Mehr Transparenz wagen, was du mitgebracht hast, wie Facebook zum Untertitel Twitter und Co. die Welt erneuern. Wie begründet er das?
Naja, er begründet das zum einen persönlich, also ganz privat, wie du schon gesagt hast, er hat ja über seine Prostataerkrankung viel geblockt und hat festgestellt, dass er davon profitiert hat. Also er hat viel Zuspruch erhalten von anderen, die auch betroffen sind. Man hat sich gegenseitig ausgetauscht, viel Neues erfahren und so weiter. Und sein Fazit lautet, je mehr wir mitteilen, desto mehr profitieren wir. Und soweit seine persönliche Erfahrung, die natürlich erstmal ein Einzelfall sein könnte, aber nein, seine These lautet, Erfindungsreichtum, Fortschritt und kultureller Wandel einer ganzen Gesellschaft hängen von der Qualität der Interaktion ihrer Bürger ab. Und er vergleicht die Situation heute mit dem Aufkommen der Gutenberg-Presse, die ja zu einem enormen gesellschaftlichen Wandel geführt hat, auch zu mehr Menschlichkeit, wie er sagt. Und das wurde auch erst viel, viel später, deutlich 100 Jahre nach der Erfindung des Buchdrucks. Und insofern wird das vielleicht auch viel, viel später erst deutlich, denn das Netz ist ja erst 17 Jahre alt.
Da will ich mal einhaken bei der Menschlichkeit. Ich bin ja auch öffentlich, jetzt gerade in diesem Moment und per Twitter, unter Twitter.com/Medienmagazin, bei Facebook, bei Google Plus. Und ich weiß gar nicht, wo noch überall. Auf alle Fälle habe ich nicht, ja, auf alle Fälle habe ich nicht das Gefühl, dass das die Menschlichkeit verstärkt, sondern dass ich bekomme natürlich auch getrollte Sachen und die muss man dann so ein bisschen mit entsprechender Haut wegbügeln oder man muss sich eben auf diesen Diskurs einlassen. Aber warum führt Informationsaustausch nach Jeff Jarvis zu mehr Menschlichkeit?
Also man muss erstmal sagen, es geht ihm nicht darum, alles offen zu legen und er sagt auch, Transparenz ist nicht mit Nacktheit zu verwechseln. Für ihn gibt es auch Dinge, die er nicht offenlegen möchte, zum Beispiel sein Bankkonto oder seinen Browserverlauf, also wie er sich im Netz bewegt, das möchte er auch nicht teilen. Und er sagt auch natürlich, wie in vordigitalen Zeiten soll man sich schon überlegen, was man für sich behalten möchte und was nicht. Und hinzu kommt, er bezieht diese Transparenz nicht nur auf Individuen, sondern auch auf Unternehmen und Verwaltung. Also es geht nicht nur darum, dass wir als Privatpersonen uns total, nicht total ausziehen, aber mehr von uns zeigen. Menschlichkeit meint aber, um auf deine Frage zu kommen, wenn alle offener kommunizieren, ist es möglich, das Leben individueller, flexibler und damit menschlicher zu gestalten. Und dafür bringt er eben verschiedene Beispiele, angefangen bei den sozialen Netzwerken, wo man sich eben austauschen kann, bis hin zu verschiedenen neuen Diensten und Unternehmen, die er vorstellt. Er nennt das Sharing Industry. Ich sag mal ein Beispiel, die Firma Local Motors, die gibt es seit 2010 und dort werden Autos gemeinsam mit Kunden entworfen über die Plattform local-motors.com und das Ganze ist also eine Mischform. Es gibt natürlich Menschen im Unternehmen, die dafür sorgen, dass alles betriebswirtschaftlich abläuft, aber gleichzeitig werden die Wünsche der Kunden mit integriert und wer von uns hat schon mal in einem Auto gesessen und sich nicht geärgert, wieso jetzt der Becherhalter da ist oder die Ablage da und so weiter und das alles kann man eben da mitgestalten und dann bringt er eben noch andere Beispiele aus anderen Wirtschaftszweigen, dass diese Sharing-Industrie eben zu mehr Individualität, Menschlichkeit, zu mehr Komfort und so weiter führen kann.
Nun trifft er ja mit dieser Übersetzung seines Buches auf einen Kulturraum, ich sage das mal ganz sachlich, wo allgemein der Leser möglicherweise nicht ganz konform ist mit dem, was er dort sagt und schreibt. Ich weiß aber von der Republika, da hat er schon mal ähnlich plädiert für die offene Gesellschaft, für die transparente Gesellschaft und sich gewundert, dass die Deutschen sich zwar nackt ausziehen in der Sauna und in einer Mischtsauna sogar an den FKK laufen und auch ohne Brust, das hat er so nicht gesagt, nicht ohne Brust, ohne Oberbekleidung, sich in den den Mont-Bijou-Park setzt. Und auf der anderen Seite sind wir so verklemmt, dass wir uns verpixeln lassen bei Google Maps zum Beispiel. Also hier Google Earth. Ne?
Google Street View genau. Ja. Nee, das greift er auf. Auch er hat ja einen engen Bezug zu Deutschland. Er ist ja relativ oft hier. Und es ist auch ganz lustig zu lesen und auch vielleicht ein ganz schöner Spiegel für die Deutschen. Aber andererseits sagt er auch eben, dass es eben kulturell von Land zu Land verschieden. Also was uns vielleicht peinlich ist, ist woanders. Ich meine, die Amerikaner sind ja auch relativ prüde. Das ist woanders, wird das ganz anders gesehen und umgekehrt. Und er bringt auch dieses Beispiel Google Street View, wo Google ja ganze Straßenzüge abfotografiert hat und es tierischen Protest dagegen gab. Ja, aber er beschäftigt sich auch ernsthaft mit der Kehrseite von viel Offenheit. Und zwar ganz ausführlich, was ich sehr interessant fand, mit der Frage, wie definieren wir, was Privates und was öffentlich sein sollte. Und da gibt es zum einen einen historischen Diskurs. Also er beschreibt, wie sich der Begriff Privatsphäre und Öffentlichkeit entwickelt hat. Der ist ja erst Ende des 19. Jahrhunderts entstanden mit den ersten tragbaren Fotokameras, wo die Leute gesagt haben, um Gottes Willen, ich will hier nicht irgendwie, dass mich jemand fotografiert und dann ist das Foto irgendwo zu sehen. Und seitdem gibt es auch erst diesen Streit darüber, was ist Privatsphäre? Und er kommt zu dem interessanten Schluss, dass man das gar nicht genau definieren kann. Wie würdest du Privatsphäre definieren?
Och, das ist die Sphäre, die ich selbstbestimmt als das für mich Intimste empfinde.
Ja, und das ist natürlich bei jedem total unterschiedlich. Das kann man gar nicht wirklich pauschalisieren. Und darum schlägt er vor, anstatt dass man zu viel Offenheit als Gefahr an die Wand malt, dass man sich doch auf Regeln verständigt, was öffentlich gemacht werden soll und wie man dann damit umgeht. Und er sagt, wir brauchen eine Ethik des Teilens. Also ja, eine Art und Weise, wie wir kommunizieren wollen, was für uns in Ordnung ist.
Nun ist ja Jeff Jarvis auch Professor, er lehrt auch. Insofern darf er ja diese Meinung so meinungsstark in dicke Papierbände pressen. Aber gibt es denn eine Alternative zu dem Transparenten, zu dem öffentlich Teilen? Sagt er da vielleicht auch, müsst er ja nicht machen, aber besser ist es, es wird sowieso kommen.
Na, also aus seiner Perspektive gibt es keine Alternative. Für ihn ist das alternativlos, weil, wie schon gesagt, die Qualität der Kommunikation über die Zukunft der Gesellschaft entscheidet. Aber man muss es lesen. Er bringt viele Beispiele und das macht auch Sinn. Das ist schlüssig, dass der Austausch unheimlich viel auch erleichtert. Das können wir ja alle auch täglich erleben und wie es uns ärgert oder wie wir auch ärmer sind, wenn uns die richtigen Informationen fehlen. Und man muss auch sagen, Jarvis bezieht seine Forderung nach mehr Transparenz auch ganz stark auf Unternehmen und auf die Verwaltung. Er bezieht auch Google und Facebook mit ein. Er fordert eine Zugänglichmachung von Daten in der öffentlichen Hand, Regierung und Verwaltung. Und das sind Dinge, die ja auch hierzulande schon lange gefordert werden von Open-Data-Aktivisten zum Beispiel, als auch von Datenschützern. Er ist da gar nicht so weit weg von denen, würde ich sagen. Der Unterschied ist vielleicht nur, dass er mehr das Positive dieser neuen Öffentlichkeit in den Vordergrund rückt. Und ich finde das durchaus konstruktiv. Also für mich hat das Sinn gemacht.
Versehen mit dem Begriff 2012 alternativlos. Jeff Jarvis, also ein durchaus empfehlenswertes Buch. Mehr Transparenz wagen, wie Facebook, Twitter und Co. die Welt erneuern. Aus dem US-amerikanischen Englisch übersetzt von Lutz W. Wolf, erschienen bei Quadriga. 320 Seiten, der Preis 24,99 €. Bei Twitter nochmal der Link dazu.
Wie viele Radios Sie zu Hause stapeln? Oder wie viele Fernseher oder PCs? Ist völlig egal. Denn ab 2013 kommt der neue Rundfunkbeitrag. Pro Wohnung ein Beitrag. Einfach für alle. Und bei Fragen einfach fragen. Auf rundfunkbeitrag.de.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Als letzten Werbeclip hatten Sie gehört, dass es ab 1. Januar nicht mehr die Rundfunkgebühr gibt, sondern den Rundfunkbeitrag. Dann kann man sich merken, als Privatmann, eine Wohnung, ein Beitrag. Das war Anlass, also dieser Systemwechsel, den die Politik im 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag festgeschrieben hatte, Anlass für Hans-Peter Siebenhaar, das Buch zu schreiben, Die Nimmersatten, die Wahrheit über das System ARD und ZDF. Und ich lese mal kurz zwei Sätze vor. So heißt es im Kapitel Der vergessene Auftrag, Information, Bildung, Beratung, Unterhaltung. In den Paragraph 11 des Staatsvertrags für Rundfunk und Telemedien, das Grundgesetz von ARD und ZDF, hatten deren Gründer einmal geschrieben, sie haben der Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung zu dienen. Sie haben Beiträge insbesondere zur Kultur anzubieten. Zitat Ende. Bildung, Information, Beratung, Unterhaltung, so will es der Gesetzgeber. Die Wirklichkeit der Programme von ARD und ZDF sieht aber anders aus. Seichte Unterhaltung mit Rosamunde Pilcher Wilcher und Inga Lindström-Verfilmungen statt investigativer Politikrecherche. Soweit ein ganz kurzer Auszug, der mich ehrlich gesagt hat beim Lesen, und da gibt es mehrere so eine Stellen, eher in so eine Position als Leser manövriert hat, was will der Autor eigentlich? Will er uns provozieren? Will er uns aufklären? Weil es kommt auch eine ganze Latte an Skandalen von ARD und ZDF zur Aufführung. Das kann man machen, das ist legitim. Die Geschichte der Skandälchen und Skandale bei ARD und ZDF ist lang. Dann gibt es aber auch Vorschläge zur Reform einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, einer gemeinsamen. Ich war mir aber nicht so sicher, was kann das Buch tatsächlich bewirken, und ich werfe es sozusagen jetzt in die Debatte. Und hören wir doch mal den Autor selbst. Er stellt sich vor.
Also mein Name ist Hans-Peter Siebenhaar, ich bin Medienexperte des Handelsblatts.
Sie sind sozialisiert worden mit Fury, Lassie, Skippy und ich weiß nicht, irgendwann haben Sie dann auch bestimmt in den 60er Jahren mal die Tagesschau gesehen. Können Sie noch irgendwie erinnern, wann Sie gemerkt haben für sich, dass dieses System aus Ihrer Perspektive aus dem Ruder läuft?
Das System ist eine gute Frage. Das überlegen. Ich glaube, ich habe bemerkt, als ich freier Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks war, und das war, wir reden jetzt über die 80er Jahre, es war gerade am Beginn der Privatisierung, habe ich bemerkt, dass ARD und ZDF, mein Fall der BR, ein Hort der Qualität ist, aber eben ein zutiefst politisierter und auch bürokratischer Apparat, in dem Kreativität nur manchmal, aber auch unter schweren Bedingungen zum Tragen kommt. Und das hatte für mich sozusagen dazu geführt, dass ich gesagt habe, das ist für mich keine berufliche Perspektive, das ist mir zu schwerfällig, das ist mir zu altbacken, zu politisch, und habe mich dann dafür entschieden, sozusagen ein Volontariat zu machen und im Tageszeitungsgeschäft meine Zukunft zu suchen. Und ich hatte natürlich immer wieder viele Kontakte in öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil viele der Kollegen sind eben auch dorthin gegangen. Und ich habe bei den Kollegen, die dort waren, aber auch bei Leuten, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verlassen haben, immer wieder das gleiche Paradigma entdeckt, eben ja Verkrustung, Erstarrung, Einfluss von Mächten, die man nicht so richtig weiß, warum das jetzt so und so läuft, und auch einen hohen Grad an Frustration.
Und die Frustration, die bei Ihnen aufkam, hatte dann die Konsequenz, dass Sie das System verlassen haben. Gab es nicht Möglichkeiten von innen? Ich meine, wenn Sie sagen,
das System hat mich gar nicht frustriert, sondern ich war zu dem Zeitpunkt dem Bayerischen Rundfunk sehr, sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, als Student dort halbstündige oder gar einstündige Radiofeatures zu machen. Das ist ein Privileg, und so habe ich es auch damals empfunden. Das war für uns ein tolles Experiment. Doch sozusagen bei der Realisierung des Experiments habe ich erkannt, dass es für mich nicht der richtige Hafen ist, wo ich meinen Anker werfen möchte. Nein, die Entfremdung, die hat sich bei mir vollzogen in den Nullerjahren, als ich mich sehr intensiv viele Intendanten, viele Reformen, viele Diskussionen mit vielen Produzenten, Führungskräften gesprochen habe und natürlich auch mit Lesern, mit Rezipienten draußen. Und da habe ich gemerkt, dass dieses System immer mehr aus den Fugen gerät und eigentlich sich sehr schwer tut, sozusagen von innen heraus sich zu reformieren. Und das hat eben auch was zu tun mit dem Parteieneinfluss, der ja manifest geworden ist, beispielsweise durch die Entlassung von ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender.
Nun haben Sie ein Buch geschrieben, das sicherlich aus Marketinggründen schon einen prägnanten Titel hat, aber nur so kann man ihn nicht erklären, die Nimmersatten. Sie hätten das Buch auch nennen können, vielleicht etwas journalistischer formuliert, wie teuer oder wie lieb ist uns das öffentlich-rechtliche System. Damit hätten Sie möglicherweise auch die gewonnen zum Lesen, die genauso denken wie Sie. Mit dem Titel Die Nimmersatten schlagen Sie aus meiner Perspektive gleich ganz klar hin, das System lässt sich nicht reformieren, zumal Sie es dann noch mit dem Untertitel versehen, die Wahrheit über das System ARD und ZDF, als wären wir die ganze Zeit ja betrogen worden, mehr oder weniger über die wahren Absichten dieses Systems. Also eine sehr starke Headline, sehr starker Untertitel. Ist das mehr als nur Provokation und Kaufanreiz?
Das ist keine Provokation, sondern der Titel ist auch nicht durch Marketingabteilungen gegangen, sondern habe ich mir selber ausgedacht, habe es dem Eichborn Verlag so vorgeschlagen und die haben es auch so akzeptiert, weil ich das System tatsächlich kennengelernt habe bei meinen Recherchen als Nimmersatt. Also was heißt Nimmersatt? Nimmersatt ist diejenige, die eigentlich schon gefrühstückt, Mittag gegessen und Abend gegessen hat und dennoch noch mehr verschlingen kann und verschlingen will. Und wenn ich mir die Expansion von ARD und ZDF in den vergangenen Jahren angucke, mit ein Imperium von 22 Fernsehsendern, 67 Radiosendern und die Websites, weiß man nicht so genau, dann ist eben durchaus sozusagen ein nimmersatter Rundfunk entstanden. Die Wahrheit als Untertitel deshalb, weil sozusagen in der Montage von vielen kleinen Mosaiksteinen aus der Realität in verschiedenen Häusern ein Gesamtbild wird. Und dieses Gesamtbild zeigt durchaus, dass sich die Rundfunkhäuser schwer tun mit Effizienz, dass sie oft leiden darunter, dass ein Abhängigkeitsverhältnis entsteht zu den Parteien und auch natürlich bisweilen sogar einige der Mitarbeiter, wenn es auch nur sehr wenige sind, durchaus mit krimineller Energie das ganze Haus in Verruf bringen. Und insoweit ist es eben die Wahrheit, weil in der kompakten Form hat es bisher noch niemand so ausgesprochen. Und das ist auch eine Leistung, die ich versucht habe zu erbringen. Wenn der Titel den Eindruck erwecken sollte, dass das System nicht reformierbar ist, dann hätte ich das Buch überhaupt nicht geschrieben. Ich hoffe, es ist nicht der Fall, weil mein Buch ist ja kein Plädoyer für die Abschaffung von ARD und ZDF.
Nein, na doch, so schon. Also Sie schlagen ja vor, wenn ich das richtig verstanden habe, beides zusammenzulegen.
Nein, es ist kein Plädoyer für die Abschaffung von ARD und ZDF, sondern es ist ein Plädoyer für eine Reform, die ist eine sehr grundlegende Reform, weil ich sage, man kann besseren Rundfunk machen für weniger Geld. Und wir brauchen auch gerade in einer Zeit radikaler Veränderung in der digitalen Welt auch ein Denken und Handeln outside the box. Also auch mal den Willen, das Undenkbare zu denken. Und einer meiner Vorschläge ist eben, ARD und ZDF zusammenzulegen zu einem nationalen Programm und die Dritten sozusagen zu den Zweiten zu machen, um einen Milliardenbetrag XY eben einzusparen, weil letzten Endes ist es ja historisch gesehen eher ein Unglücksfall, dass das ZDF entstanden ist und diesen historischen Fehler, der von einem halben Jahrhundert entstanden ist, den sollte man durchaus korrigieren in einer Zeit, wo in der Gesellschaft viele alte Zöpfe abgeschnitten werden müssen aufgrund der instabilen Lage, die wir in Europa haben.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, setzen Sie auf der Arbeitsthese auf, dass ARD und ZDF zu teuer sind. Sie sprechen sogar vom teuersten System weltweit. Da werden sofort Kritiker Ihnen das widerlegen. Also es gibt noch teurere Systeme, wenn auch vielleicht nicht in der Gesamtsumme, aber umgerechnet jetzt auf den Gebührenzahler, 59 Cent zahlt man in Deutschland. Das ist weniger als was man für die Bildzeitung hinlegen muss. Mit diesem Argument werden Sie möglicherweise eher die Sie ja gewinnen wollen für eine Reform, verprellen.
Also ich glaube, also eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kann nicht aus den Intendanzen kommen. Das ist ja vollkommen klar. Sondern es muss kommen sozusagen von der Basis her. Mein Buch soll einen Beitrag leisten, sozusagen auch von unten her eine Reform einzuleiten. Also es appelliert nicht nur an die Politiker, sondern es appelliert auch an den Bürger. Und ich glaube, dass durchaus der Bürger, wenn er denn stärker beteiligt werden würde, dass das ein Gewinn wäre und auch ein Gewinn für die Parteien, die sich ja offenbar sehr losgelöst haben vom Bürgerwillen. Und für die Parteien gesprochen, aus einigen Gesprächen, die ich geführt habe, egal jetzt ob CDU oder FDP oder auch SPD, erkenne ich durchaus eine junge Garde von Politikern, die bereit ist, auch outside the box zu denken. Das ist noch nicht relevant für politische Entscheidungen, aber das kann relevant werden. Insoweit ist sozusagen meine Zielgruppe nicht die Intendanzen, sondern es ist der Bürger und die Parteien, die letzten Endes die Exekutivgewalt haben, ja über die 16 Landtage entscheiden über die Rundfunkstaatsverträge.
Da werden Ihnen die Intendantinnen und Intendanten sogar recht geben, weil die sagen, wir können es gar nicht ändern, weil die Politik nun mal festgelegt hat, dass wir diese Zusatzdigitalkanäle machen sollen. Wir sind beauftragt worden, ist das Argument. Und sie machen es sogar mit dem Hinweis darauf, dass sie es seit Jahren schon konstant zur selben Gebührenhöhe machen und dass sie so und so viel Millionen einsparen. einsparen und dass die KEF drüber wacht, dass mehrere Gremien drüber wachen und dass ihnen innerhalb dieses Spielraums, der verbleibt, das Nötige tun, um die Qualität hochzuhalten. Insofern ist jetzt die Frage, was kann Ihr Buch tatsächlich erreichen? Weil die Stellschrauben, die das öffentlich-rechtliche System in jahrzehntelanger Genese haben wachsen lassen, so komplex sind, dass Sie ja eigentlich alle Beteiligten irgendwie mit diesem Buch mobilisieren müssen.
Also natürlich müssen alle Beteiligten mobilisiert werden, aber was Sie ansprechen, ist ja das Henne-Ei-Problem. Ne? Also verlangen die Politik von Anstalten immer mehr Angebote oder schlagen die Anstalten mehr Angebote vor, die dann die Politik absegnen. Ich glaube, beides stimmt. Die ist ja auch nachvollziehbar. Wenn ich Intendant werde, möchte ich noch das und das und das machen. Und wenn ich Politiker bin, möchte ich vielleicht in meinem Bundesland das und das Angebot auch haben. Das heißt also, das Henne-Ei-Problem existiert und es muss eine Lösung, die wird keine einfache Lösung sein, aber ich glaube, wir müssen eine breite Diskussion führen mit der Gesellschaft, nicht nur in den Rundfunkräten dieser Republik, sondern auf der Straße, in Veranstaltungen. Eine breite Diskussion jetzt mit dem Bürger, weil zum ersten Mal muss er wirklich zahlen, egal ob er das nützt oder nicht. Früher konnte man sozusagen noch flüchten, schmiss sein Fernsehapparat aus dem Fenster oder auf den Schrotthaufen und schon musste man nicht mehr zahlen. Die Zeiten sind ja vorbei und ich glaube auch, dass die Intendanzen sehr und auch die Politik sehr gut beraten wäre, genauer hinzuhören, wie steht es denn sozusagen draußen beim Bürger, werden tatsächlich die Angebote genutzt, hat man einen Generationenabriss, der ist ja empirisch nachweisbar, und was kann man dagegen tun? Sich zu verschanzen in einer Defensivhaltung ist auf jeden Fall die falsche und das Buch soll einen Beitrag zu einem Dialog leisten, wie die Parteien, die Rundfunkanstalten und die Bürger sozusagen ein System aufsetzen können, das relevant ist, das sparsam und effizient ist in einer digitalen Welt. Und meine Vorschläge, die ich mache, das sind durchaus radikale Vorschläge. Darüber kann man diskutieren, kann man auch sehr kontrovers diskutieren, damit habe ich überhaupt kein Problem. Die sind auch nicht in Stein gemeißelt, sie sind nur Grundlage einer Diskussion, die längst überfällig war, aufzunehmen. Und deshalb habe ich mich hingesetzt und darüber nachgedacht und das aufgeschrieben.
Zum Abschluss geben Sie uns doch mal einen Generalvorschlag oder einen der wichtigsten Vorschläge, weil zum Beispiel die Kritik, die Sie an der Olympia-Berichterstattung gemacht haben, dass dort mehr Journalisten hingeflogen sind nach London als deutsche Sportler, überzeugt mich nicht, weil das ist ja nicht eine Frage, wie viele Sportler fliegen dorthin, sondern es ist eine Frage, wie viele Menschen muss man für eine qualitativ hochwertige Produktion einsetzen. Und wenn nur ein einziger deutscher Sportler dort teilgenommen hätte, hätte man nicht nur einen Kameramann geschickt, obwohl das auch gegangen wäre sicherlich. Aber versuchen Sie mich mal zu gewinnen mit einer wirklich überzeugenden These. Wie lautet Ihr wichtigster Vorschlag zur Reform des öffentlich-rechtlichen Systems?
Eine meiner wichtigsten Forderungen ist die Entpolitisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich sage, die Parteien haben versagt in den Aufsichtsgremien und sie müssen die Aufsichtsgremien verlassen. Ich bin für eine Kontrolle durch den Bürger, ähnlich wie wir das von den Sozialwahlen kennen. Warum können wir nicht als Gebührenzahler, als Bürger die Aufsichtsgremien wählen, die dann drauf gucken, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio effizient wirtschaften. Damit verbunden ist die Einführung eines Ombudsmannes, den ich vorschlage, so eine Art Bürgeranwalt, ausgerüstet mit Exekutivgewalten, die tatsächlich gegen, sag mal, die Grauzonen oder gar Vetternwirtschaft oder Korruption machtvoll vorgehen kann. Weil viele Bürger draußen, auch Mitarbeiter in den Häusern, haben mal einen Verdacht, beobachten oder sind schlichtweg unzufrieden und können auf Dinge aufmerksam machen, die vielleicht abgestellt werden können. Ich glaube eben stärkere Bürgerbeteiligung, weniger Parteienpolitik, daran, wenn das sich vollziehen würde, dann wäre schon viel gewonnen.
Der Handelsblatt-Medienjournalist Hans-Peter Siebenhaar zu seinem Buch Die Nimmersatten, die Wahrheit über das System ARD und ZDF. Mein Fazit ist, da alle zahlen, sollen sich auch alle einmischen, also auch Hans-Peter Siebenhaar. Aber das Buch ist eher geeignet, das jeweils vorhandene Vorurteil zu verstärken. Auf der einen Seite also ARD, ZDF, Die Nimmersatten. Auf der anderen Seite der Autor, der ist ja von der Presse und sollte erstmal genau recherchieren. Denn es sind schon einige Fehler gefunden. Vera, hast du das Buch gelesen?
Ja, ich habe so zwei Dritteln gelesen ungefähr, also bin noch nicht ganz durch, aber ich habe schon natürlich einen ganz guten Eindruck davon. Ich finde, du hast mich jetzt nicht gefragt, aber ich antworte trotzdem. Mein Eindruck ist, ich sehe es so ein bisschen ambivalent. Also er hat ja gesagt, das ist eine Streitschrift. Er wollte damit zuspitzen und das ist sicher legitim. Also wie du es auch schon gesagt hast, das muss man akzeptieren. Ich finde allerdings in der Zuspitzung, dass er schon recht ungerecht und auch populistisch und zu sehr schwarzmalerisch ist, weil auch viele positive Erfahrungen, viele Qualitätserfahrungen, die ich zumindest gemacht habe, dadurch komplett verschluckt werden. Und das finde ich nicht okay. Ich habe mal darüber mit der Medienjournalistin Ulrike Simon gesprochen von der Berliner Zeitung. Die hat es auch gelesen, ist so ein bisschen unverdächtig, weil sie auch nicht vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt. Und habe sie mal nach ihrem Urteil gefragt.
Wenn man das Ganze liest, diese geballte Ladung an Skandalen, die bei ARD und ZDF in den vergangenen Jahren passiert sind, ist das wirklich erschreckend, was da alles möglich ist. Wo meines Erachtens es dann ein bisschen übers Ziel hinausschießt, ist die Tatsache, dass dieses System wegen der Auswüchse, also das öffentlich-rechtliche, das duale System, dass das nicht zwingend in Frage gestellt werden muss, nur wegen der Auswüchse, denn einen gewissen, ja, einen Sinn hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk, insbesondere wenn man guckt, welches Programm die Privaten bieten, die hauptsächlich Billigware und Scripted Reality, gefakte Wirklichkeit bieten. Da wünscht man sich erst recht etwas, das auch durchaus Jugendliche wollen und vermissen und das offensichtlich eben nur mit öffentlich-rechtlicher Gebührenkraft geht.
Und damit man diskutieren kann, nochmal der Buchtitel Die Nimmersatten, die Wahrheit über das System ARD/ZDF, erschienen bei Eichborn zum Preis von 14,99 Euro.
Die erste Auflage, habe ich gelesen, ist auch schon längst verkauft, also es läuft ganz gut. Allerdings gibt es oder gab es zwischenzeitlich einen Verkaufsstopp, weil gewisse Fehler drin waren und ARD und ZDF haben gefordert, dass das geschwärzt werden muss. Also wenn, dann darf es nur geschwärzt verkauft werden. Bei Amazon sehe ich, kann man es aber trotzdem kaufen, aber die Änderungen müssten eigentlich berücksichtigt werden.
Aber man kann es natürlich sicherlich in den Bibliotheken auch kostenlos ausleihen. Erstmal bis hierhin, kleine Zäsur. Dann geht's weiter mit Medientechnologiebuch Nummer 3. Ursprünglich für 1845 über Twitter angekündigt, das dritte Buch. Wir hängen ein bisschen in der Zeit, aber ich denke, wir sollten das Buch nicht unterschlagen, weil dieses Buch einen Blick in die Zukunft wirft, und zwar von Michio Kaku. Er ist Jahrgang 47 gezeichnet. Er ist Professor für theoretische Physik an der New Yorker University und wendet sich immer mit populärwissenschaftlichen Beiträgen an eine breite Öffentlichkeit. Der Physiker hat nun versucht, einen Ausblick zu geben auf unser Leben in den kommenden Jahren, also bis zum Jahre 2100, also 2100 oder 2100, das sind nicht ganz 100 Jahre mehr von heute angerechnet, aber dennoch hat er sein Buch Die Physik der Zukunft, unser Leben in 100 Jahren genannt, und das ist im Herbst in Deutschland erschienen. Vera, das ist ja, also Prognosen in die nächste Legislaturperiode sind ja schon eigentlich unseriös. Was meint also, wie wird unser Leben, unsere Zukunft in 100 Jahren aussehen? Entsprach das nun etwa deinen Vorstellungen oder ist das alles nur so wie Jules Verne?
Ja, ich habe beim Lesen festgestellt, dass ich darüber eigentlich noch gar nicht intensiv nachgedacht habe. Insofern war ich doppelt überrascht und ich fand das alles sehr, sehr aufregend. Man möchte fast sagen, wie schade ist es doch nicht erst in 100 Jahren geboren worden zu sein. Denn dann hat das Leben im Vergleich zu heute einige Vorteile, zumindest wenn man Michio Kaku Glauben schenken will. In 100 Jahren werden wir Computer mit unseren Gedanken steuern. Worte wie Energieknappheit oder Krebstumor gehören der Vergangenheit an. Wir werden mindestens 150 Jahre alt, falls wir überhaupt sterben. Also rosige Aussicht.
Ja, habe ich auch gelesen irgendwie, dass wir nicht mehr sterben. Das klingt aber wirklich sehr fantastisch. Andere mögen sagen, war mir schon immer klar und da haben wir gar keinen Zweifel. Aber das ist ja immer wie für eine Prognose in die Zukunft braucht man ja doch so ein Basismaterial, um hochzurechnen. Woher nimmt Michio Kaku seine Gewissheiten?
Also er meint, alles ist möglich, weil wir zu diesem Zeitpunkt die Naturgesetze nicht mehr nur nutzen, sondern weil wir die Natur beherrschen, wie Götter sozusagen. Das klingt ein bisschen nach Hybris und nach Fantasterei, aber das trügt, denn das Spannende an seiner Vision ist, dass er neben dem Mut, das Undenkbare zu denken, auch zeigt, wie es funktionieren kann. Also er geht in seinem Buch davon aus, dass die kommenden Jahrzehnte durch Erkenntnisse der Wissenschaft und durch neue Technologien bestimmt sein werden. Und da die Grundlagen der modernen Physik, Chemie oder Biologie bereits gelegt sind, könne er, wenn der Wissenschaftler unserer Zeit befragt, treffende Vorhersagen machen. Und dann hat er nach dem Vorbild von Jules Verne und Leonardo da Vinci über 300 Forscher zu Technologien interviewt, die in den nächsten 100 Jahren zur Reife kommen könnten. Und daraus hat er seine Vision gebastelt.
Was hat er denn in den sogenannten Laboratorien der Gegenwart gefunden? Also man muss ja da schon,
Jules Verne hatte ja auch recht teilweise.
Ja, zum Beispiel die Fahrt auf den Mond, 3 Männer, glaube ich, das hat er also der Apollo-Kapsel vorausgeahnt und so weiter. Aber was hat er gefunden?
Also er hat 6 Bereiche herausgegriffen, die unser Leben bestimmen werden. Er hat gefragt nach der Zukunft des Computers, der künstlichen Intelligenz, nach Nanotechnologie, der Zukunft der Energie und der Zukunft der Raumfahrt. Und eine Vision ist zum Beispiel, dass wir Computer dann mal auf einer Kontaktlinse nur haben werden und damit permanent online gehen können und dabei Unmengen an Daten zur Verfügung stehen werden. Zum einen, weil sich die Rechenkapazität permanent verdoppelt und zum anderen, weil die Chips auch immer kleiner werden. Eine andere These ist, dass wir Computer mit Gedanken steuern werden können. Denn diese Chips bekommen super empfindliche Sensoren. Und wir wissen ja jetzt schon, je nachdem, was wir denken, werden im Gehirn bestimmte Teile aktiv. Und diese Sensoren können diese Impulse weitergeben an Computer. Und dann kann der Computer das machen, was wir denken. Daran forscht man ja im Moment schon. Ein anderes Thema ist Biotechnologie. Schon jetzt arbeitet man daran, embryonale Stammzellen künstlich herzustellen. Daraus lassen sich perspektivisch Organe züchten, sodass man kranke Organe ersetzen kann. Dann macht es ja auch Sinn, über ein längeres Leben überhaupt nachzudenken. Und Genforschung ist dabei zu entschlüsseln, welche Prozesse in den Genen für die Alterung verantwortlich sind, sodass man perspektivisch auch diese Alterungsprozesse zum Beispiel stoppen kann.
Da kommt aber für mich dann immer so die Perspektive rein, oh Gott, wenn also keiner mehr stirbt, was ja erstmal zu begrüßen ist, aber dann wächst ja das Bevölkerungswachstum, dann gibt es Ernährungsprobleme, dann gibt es vielleicht mehr Kriege, Verteilungskämpfe und so weiter und so fort. Sieht er denn auch Risiken dieser Entwicklung, die er beschreibt?
Also er sieht Risiken, also er geht gar nicht so darauf ein, dass wir dann vielleicht ganz viele Menschen auf der Erde sein werden, weil er glaubt auch, wir werden dann einfach weniger Kinder haben oder in diesen langen Prozessen eben, in 120, 150 Jahren eben nur 2 Kinder oder so haben. Aber er thematisiert das schon. Er ist grundsätzlich natürlich optimistisch, weil er sagt, nur wer optimistisch ist, kann mit Technologien einen Fortschritt überhaupt erreichen. Aber er sieht Risiken und Gefahren und unerwünschte Nebenwirkungen. Ganz profan Beispiel Biotechnologie. Bei der Züchtung von Stammzellen ist zum Beispiel eines der Hauptprobleme, dass sich Stammzellen ohne chemische Hinweise ungezügelt vermehren können, also krebserregend werden können. Und das hat man dann einfach vielleicht nicht unter Kontrolle. Oder man hat Versuche gemacht, bei Mäusen Gehirnleistungen zu verbessern, also in dem Fall das Gedächtnis, und hat dann festgestellt, dass das, was zwar möglich ist, zu Überempfindlichkeiten führt, weil die dann nicht mehr vergessen können. Und die Balance zwischen Vergessen und Erinnern wird gestört. Und dadurch werden die dann auch vielleicht verrückt, diese Mäuse. Und ein Thema ist natürlich auch, was passiert, wenn die Roboter intelligenter werden als wir. Also er stellt schon so diese Grundfragen, die auch heute schon diskutiert werden. Die stellt er schon, ja.
Nachzulesen auf Deutsch im Buch Die Physik der Zukunft, unser Leben in 100 Jahren von Michio Kaku. Bei Rowohlt erschienen 2012. Das Buch ist von 2011, sagt hier gerade per Twitter Thilo Jung. Also wer es auf Englisch schon gelesen hat, braucht das nicht mehr. 24,95 €. Und damit ist unser Blick nicht nur in die Zukunft vorbei, sondern auch diese Sendung ist vorbei. Hören wir aber dennoch einen interessanten Radio 1 Hinweis, der die unmittelbare kurzfristige Zukunft betrifft.
Radio 1, der Tipp.
Und damit kommen Sie in den Genuss des Bonus an dieser Scheide zum Radio 1 Tipp, der natürlich längst schon wieder Vergangenheit ist. Aber so ist das mit der Zukunft und mit der Vergangenheit. Damit habe ich auch schon elegant hinübergeleitet zu dem zweiten Teil des Podcast-Bonustracks. Da hören Sie nämlich Ulrich Ende in dem schon zitierten Interview aus dem Medienmagazin vom Jahre 2000, um genauer zu sein, aus der Sendung vom 2. Januar 2000, wo Sie wiederum im zweiten Teil einen kleinen Bezug auch zu DDP-ADN hören können. Aber zurück zum Outtake des insgesamt 17 Minuten 40 dauernden Interviews. Den ersten Teil haben Sie ja praktisch in der Live-Sendung gehört, am Anfang des Podcastes. Und jetzt also der Rest mit Ulrich Ende. Kurz nochmal zurückgespult, damit Sie den Faden wieder aufnehmen können, und dann kommt der Rest.
Ich habe nun 2 Jahre in Bulgarien gearbeitet. Das ist ein Land, das hat knapp 8 Millionen Einwohner und hat fast genauso viel Fernsehsender wie wir. Da kann man schon mal die Frage stellen, ob das wirtschaftlich vertretbar ist, weil so viel Werbung nehmen die nie und nimmer ein, dass sich irgendeiner dieser Sender refinanzieren kann am Ende des Tages. Aber vor dem Hintergrund, dass das dort auch möglich ist, verstehe ich diese Frage letzten Endes bewusst nicht.
Weil ich kann Ihnen den Hintergrund sagen, weil die Financial Times Deutschland, die Frankfurter Rundschau ja auch gezeigt haben, Qualitätsjournalismus, hier ist irgendwann möglicherweise die Geduld von Finanzinvestoren zu Ende. Sie haben 4 Millionen zusammentragen können, weitere melden sich im Hintergrund, aber das hat ja auch irgendwann mal dann, wenn da nichts reinkommt, ein Ende. Wie gehen Sie mit dieser... Wie gehen Sie denn damit um, dass das ja nicht nur eine Frage der Krise der DAPD war, sondern ja möglicherweise auch, dass der Journalismus im Verkaufen in einer Krise steckt?
Dass der Journalismus im Verkaufen in einer Krise steckt, das ist aus meiner Sicht sicherlich ein wichtiges Thema, aber das ist ein anderes Thema. Ich denke, an dieser Stelle, wo wir dieses Gespräch miteinander führen, muss man 2 Sachen unterscheiden. Wenn wir von der Krise möglicherweise der Zeitungen reden, wohlgemerkt, das mag ich auch nicht. Wir reden von Herausforderungen, von einem veränderten Markt. Und das sage ich ganz betont deswegen, weil ich auch dafür werben möchte, dass wir als Journalisten nicht selber an dem Ast sägen, auf dem wir alle miteinander sitzen. Jeder Verlust im Zeitungsmarkt ist ein Verlust für uns alle letzten Endes, weil ein Verlust der Vielfalt. Und wir müssen uns aber damit auseinandersetzen, wie wir das auch in den Vereinigten Staaten sehen, dass das Printmedium in Schwierigkeiten gerät. Das ist eine Geschichte, die hat sich im Laufe der Industrialisierung, wie auch immer, gibt es diese Geschichten immer wieder. Jetzt betrifft es unser Medium. Im Übrigen nicht zum ersten Mal. Beim Fernsehen hat man das auch gesagt, beim Radio hat man das ebenfalls gesagt. Beim Einführung des Privatfernsehens hat man gesagt, jetzt sterben die anderen alle. Irgendeiner stirbt immer und hinterher lebt er dann doch noch. Das ist aber nur der Kreativität zu verdanken, dass alles weiter besteht und in anderer Form besteht. Deswegen, weil man die Vielfalt zulässt. Also wovon ich nichts halte, um bei der Financial Times Deutschland anzusetzen. Das ist, wenn man in ein solches Projekt permanent Geld investiert, bis irgendwann der Tag kommt, ob er nun schnell kommt oder später kommt, wo man sagen muss, okay, das halten wir nicht mehr durch, das ist wirtschaftlich unsinnig. Ich denke, das ist die Frage, die sich immer wieder stellt und ich bin der festen Überzeugung, dass Marktwirtschaft in der Form ein sehr gutes Korrektiv ist. Dem haben wir uns auch zu stellen. Deswegen wird auch jetzt bei der DAPD die Wirtschaftlichkeit eine große Rolle spielen. Wir haben Investoren, ja, aber ich habe auch gesagt, wir haben auf diese Weise in der Tat Working Capital, um am Anfang auch Dellen, die es geben wird, aufzufangen. Aber in the long run muss sich das Unternehmen selber tragen. Und das ist auch der Anspruch, den jeder Journalist haben sollte. Er muss selber dafür sorgen, dass sein Produkt, was er jeden Tag herstellt, dass das im Markt akzeptiert ist. Wenn das nicht so ist, dann gibt es das Produkt nicht. Also das ist die Botschaft, die, glaube ich, auch sehr wichtig ist und die jeder Einzelne für sich jeden Tag zu prüfen hat bei dem, was er tut. Da kann ich niemanden aus dieser Verantwortung entlassen. Den anderen Weg zu gehen, sich gerade als Journalist darauf zu verlassen, dass man alimentiert wird über einen längeren Zeitraum, das halte ich für einen sehr mutigen Ansatz letzten Endes von den Kollegen. Denn wir sind letzten Endes diejenigen, die genau so etwas in anderen Industriebereichen permanent anprangern und diese Fehlentwicklungen permanent auch der geneigten Leser oder Hörerschaft sozusagen offerieren und auf diese Fehler hinweisen. An der Stelle sollten wir immer vor der eigenen Tür auch kehren. Deswegen ein klares Bekenntnis dazu, ja, Kreativität und ein auch engagierter Journalismus in dem Rahmen, in dem es möglich ist. Und wenn daraus mehr wird, dann ist es gut, dann hat man Erfolg gehabt. Wenn es nicht möglich ist, dann muss man an der Stelle, ich habe es an anderer Stelle auch schon gesagt, voller Demut einen Rückzieher machen. Das ist eine ganz einfache Kiste.
Es wird ja immer sehr heiß diskutiert, inwieweit man Journalismus genauso vermarkten kann wie Schrauben oder Autos oder Mode. Pitstop und Adlermoden waren ja, gehörten zum Portfolio der alten DAPD. Können Sie für sich ausschließen, dass Sie aus solch einem Streubesitz die DAPD weiterführen?
Nein, kann ich nicht ausschließen. Aber im Moment ist es so, wir haben keine strategischen Finanzinvestoren und ich wüsste auch nicht, warum wir welche haben sollten. Für uns ist in der derzeitigen Situation viel wichtiger, dass wir strategische Investoren haben und die haben wir auch. Also das heißt, Verlage, die in der Form, also mittelständische Verlage, ja, hauptsächlich in fachspezifischen Bereichen wie Medizin, Wissenschaft etc., das sind ja sehr wohl auch sehr profitable Umfelder. Und wenn dort eben halt die entsprechenden Wünsche entstehen, das, was dort an Inhalten vorhanden ist, auch auf diesen Distributionsweg Agentur zu geben, dann ist das ja ein ganz klares Ziel und das ist ein strategischer Partner dann, der in der Form dann eben halt auch mit Geld einsteigt. Und dabei kann man sich sicher fühlen, weil die inhaltliche Kompetenz der Agentur mit solchen Investoren gestärkt wird. Das ist es im eigentlichen Sinne, das, was wir an Investoren im Moment gewonnen haben. Und wir bewegen uns nochmal in etwa in einem Bereich von 4 Millionen. Damit ist auch klar ausgesagt, selbst wenn es nur einer wäre, das ist für einen Finanzinvestor viel zu wenig Geld und uninteressant, sodass man auch da, und auch davon können Sie mit Ihrer eigenen Erfahrung selbstverständlich ausgehen, und dafür reicht das Beurteilungsvermögen sicherlich von allen, auch Kollegen, aus, dass damit auch klar ausgesagt ist, dass es sich hier nicht um Finanzinvestoren in der bekannten Form handelt, sondern nur um strategische Investoren.
Wann werden Sie die finanzkräftigen Menschen im Hintergrund öffentlich machen?
Nochmal, da möchte ich auch darauf hinweisen, der eine oder andere ist gar nicht so finanzkräftig, sondern der glaubt an die Sache und investiert zum Beispiel in einem Fall, kann ich das sagen, einfach 200.000, um eben halt sich in der Form zu platzieren. Das ist ein strategisches Invest und der erwartet dementsprechend auch unternehmerische Leistung dafür. Und die anderen, die dort eben halt 500.000 bis 600.000 sozusagen in das Unternehmen einbringen, erwarten Ähnliches. Und insofern lege ich mehr Wert darauf, dass es sich um erfolgreiche Unternehmer handelt, die mit uns Erfolg haben wollen, als dass ich Wert darauf lege, dass die finanzkräftig sind. Das ist der Teil teilweise des operativen Kapitals.
Aber Sie bleiben im Hintergrund, die Menschen, die Geld gegeben haben?
Wenn Sie dann die Unterschriften geleistet haben, die im Moment vom Insolvenzverwalter vorbereitet werden, mit Sicherheit nicht, weil das ist auch kein Geheimnis. Aber es ist immer so, dass Verhandlungen in dieser Form möglichst ungestört, still vonstatten gehen sollten, weil sonst bewegt man eh nichts. Auf dem Marktplatz ist noch kein Geschäft vernünftig abgeschlossen worden.
Ganz kurze Faktenfragen noch. Mit wie vielen Mitarbeitern wollen Sie den Neuanfang starten?
Ganz einfach. Wir haben jetzt 200 Mitarbeiter, das heißt fast 100 mussten gehen, das ist ein Drittel. Das ist leider schmerzhaft. Ich muss allerdings auch sagen, dass diese Mitarbeiter, die wir heute haben, deutlich mehr sind als vor 3 Jahren. Also sind es ein Drittel mehr Mitarbeiter als vor 3 Jahren. Das ist eine ganze Menge in doch schwierigen wirtschaftlichen Zeiten. Und ich sage ganz klar, meine Absicht ist, so viele Arbeitsplätze zu halten, wie es geht. Und das heißt, ich möchte den Sockel von 200 in jedem Fall erhalten. Ich habe überhaupt keinen Anlass im Moment über Kündigungen nachzudenken. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich war 15 Jahre in Berlin und so viel in der heutigen Situation muss ich auch schon sagen. Damals, als ich hier war, das war kurz nach der Wende und den Jahren danach, da war der Anspruch, wir machen Berlin zur Medienhauptstadt Deutschlands. Davon, mit anderen Worten, ist nicht viel übrig geblieben, das muss man ganz klar sagen. Außer, und insofern ist das allerdings, wie ich finde, schon auch ein gutes Signal, außer dass Springer hier wirklich sich sehr fest verankert hat und vor diesem Hintergrund dann jetzt langsam auch wieder etwas nachwächst. Diese Beharrlichkeit zahlt sich einerseits aus, andererseits bin ich aber insgesamt zumindest so weit kritisch eingestellt, als dass ich sagen muss, in Berlin könnte viel mehr sein und dafür, auch wenn ich selber meinen ersten Wohnsitz nicht hier habe, dafür werde ich auch werben und dafür möchte ich mich auch einsetzen. Und deswegen denke ich auch nicht darüber nach, hier den Laden in der Form weiter runterzufahren, sondern ja, der Anspruch ist klar, ihn wieder aufzubauen und auszubauen.
Bleibt der Name DAPD?
Also in der derzeitigen Situation bin ich der Meinung, wenn Sie, und das haben Sie in der letzten Woche sehr fleißig getan mit Ihren Kollegen, so viel über die DAPD schreiben, weil sich dann doch so viel tut, dann bedeutet das ja, dass der Name sich im Moment positiv etabliert. Und an der Stelle setzt dann mein Geiz spontan ein, der da sagt, dann kann ich dabei auch bleiben, weil bis zum Briefpapier müsste ich ja sonst alles ändern. Das Geld kann ich anders ausgeben.
Bleibt die DAPD eine Vollnachrichtenagentur?
Ja.
Werden Sie Teile aus der Insolvenzmasse nicht übernehmen?
Die DAPD-Nachrichtenagentur und die assoziierten Unternehmen, die in der Form definitiv für das Nachrichtengeschäft zuständig sind, die werden übernommen. Und die werden allerdings als Unternehmen aufgelöst. Also auch wenn dann mancher Geschäftsführer nur formal sitzt und eben halt verschiedene Geschäftsführungen auf sich vereinigt, wir werden das in Abteilungen auflösen, sodass wir eben halt auch nur eine einheitliche Buchführung im Sinne der Effizienz haben werden.
Wie wollen Sie neue Kunden gewinnen? Das ist vielleicht auch eine ziemlich umfangreiche Frage, aber vielleicht können Sie es verknappen. Wie wollen Sie versuchen, verloren gegangenes Vertrauen und Kunden zurückzugewinnen?
Beim Metzger gab es mal über der Kasse ein Laufband, da stand drauf, nichts ist so schwer zurückzugewinnen wie verlorenes Vertrauen. Der Spruch auch von meiner Oma. Mir ist bewusst, dass das unser vorrangiges Ziel sein muss. Und ich glaube, dass wir das mit journalistischer Kompetenz trotzdem hinbekommen. Denn dafür stehen wir und dafür stehe ich, glaube ich, auch. Also ich wüsste jetzt nicht, dass irgendeiner meine journalistische Kompetenz irgendwie jemals angezweifelt hat. Also setze ich die an der Stelle ein. Ich glaube, dass wir damit auch auf einem guten Weg sind und auf diese Weise das Vertrauen zurückgewinnen werden.
Ulrich Ende im Interview am 21. Dezember 2012. Und damit Rücksturz absolut in die Vergangenheit, 2. Januar 2000. Ich sagte es im Medienmagazin. Damals war Ulrich Ende Geschäftsführer von N24, dem Fernsehsender, obwohl zu dem Zeitpunkt, als das Interview entstand, N24 noch gar nicht auf Sendung war. Aber hören Sie selbst.
Radio 1.
Radio 1.
Nur für Erwachsene.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Eine der herausragenden Mediennachrichten 1999 war die Ankündigung der Pro7 Media AG, dass nach der gescheiterten Beteiligung an NTV ein eigener Nachrichtenkanal auf den Markt dringen würde. Nach noch nicht einmal einem Jahr Vorbereitungszeit wird er in circa 3 Wochen starten. Am Telefon der Geschäftsführer Ulrich Ende, da hätten Sie ja auch den 1. Januar nehmen können, oder?
Ja, natürlich hätten wir den 1. Januar nehmen können, aber wir sind doch alle Journalisten und wir wissen eins, am 1. Januar zu starten würde ja bedeuten, wir senden nur für die Leute, die im Bett liegen und fröhlich ihren Rausch ausschlafen, den sie sich auch verdient haben. Und das wollen wir natürlich nicht.
Aber Sie hätten testen können, wer gleich zum harten Kern gehört. Nun gut, Nachrichten sind Nachrichten. Die kann man schlecht, besser oder schlechter machen. Was machen Sie anders, dass ich Lust habe und tausende Millionen andere, nicht die Tagesschau, CNN, BBC World Service oder eben NTV zu sehen?
Also zunächst mal sagen wir natürlich, das ist einer der wesentlichsten Punkte, wir sind ein Nachrichten- und Wirtschaftssender und das bedeutet auch, wir erfinden das Fernsehen nicht neu. Denn wir glauben schon, dass man speziell in dieser Zeit das Thema Nachrichten auch in Deutschland anders interpretieren kann. Anders interpretieren, das meint, wir können Nachrichten heute in vielfältiger Form aufbereiten, als es noch vor vielen Jahren möglich war. Das heißt, wir können mit allen Möglichkeiten, die Fernsehberichterstattung heute liefert, dem Zuschauer eine neue Übersichtlichkeit, auch teilweise neue Präsentationsformen, wie sie bei den Nachrichten normalerweise ja gut in Deutschland nicht üblich sind, liefern. All das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Also zum Beispiel Doppelmoderation steht bei uns in jedem Fall auf dem Plan, damit wir auch durch Moderation beweisen können, Nachrichten zu vermitteln. Das kann ein authentisches Erlebnis für den Zuschauer sein, wenn zwei Leute dazu etwas zu sagen haben, wenn zwei Leute sich gegenseitig auch Bälle zuspielen können und vor allen Dingen zwei Leute können viel besser im Fernsehen auch signalisieren, dass sie ein Thema durchdrungen haben.
Das ist ja so ziemlich amerikanisch. Bei den Amis klappt das, aber in Deutschland hat das eigentlich noch nie so richtig funktioniert. Das hat Sat.1 am Anfang probiert und es gab auch mal Versuche, was weiß ich, durch das Frühstücksfernsehen diese Kultur zu beleben, aber letzten Endes liebt der deutsche Zuschauer offensichtlich seriöse Nachrichten und bei Bloomberg TV den Multifunktionalbildschirm. Gibt es den bei Ihnen auch?
Nein, den wird es bei uns nicht geben, um bei der Beantwortung des letzten Teils der Frage gleich zu beginnen, sondern wir nutzen die journalistische Kompetenz von Bloomberg bei N24. Das heißt, die Kollegen von Bloomberg sind für uns ganz normale Korrespondenten, also in diesem Zusammenhang auch Dienstleister uns gegenüber. Der andere Punkt, das ist Ihrer Frage, der ist für mich schon etwas weiterführender. Seriosität, wenn das immer gleichzusetzen ist mit dem, was wir bisher im Fernsehen sehen, dann ist mir das ein bisschen zu wenig. Und zu sagen, alles andere ist immer gleich amerikanisch, sagen wir mal, vielleicht ist es amerikanisch, aber das bedeutet dann ja noch lange nicht, dass es unseriös ist. Wer überhaupt sagt, dass Seriosität grundsätzlich im Fernsehen nur so zu definieren ist, wie wir das im Moment sehen? Und wenn ich da mal zum Beispiel auch ein Kompliment loswerden darf in Richtung ARD, zum Beispiel Frühstücksfernsehen. Ich finde, das ARD-Frühstücksfernsehen ist nach anfänglichen Schwierigkeiten, was der WDR dort macht, das beste Frühstücksfernsehen in Deutschland. Und das zeigt, dass von einer angeblichen Seriosität, die dieses Programm noch vor 2 Jahren ausstrahlte, und das war eher aus der Abteilung, wir haben überhaupt keinen Spaß an unserem Job, was daraus geworden ist innerhalb von 2 Jahren, und das zeigt, dass man mit sehr viel Vitalität morgens auch mit guter Laune Informationen an den Zuschauer bringen kann und der hat Spaß. Und ich würde niemals sagen, dass das ARD-Frühstücksfernsehen heute amerikanisches Fernsehen ist. Das ist typisch deutsches Fernsehen, was eben halt aber sich auf seine Stärken besinnt und auch darauf, dass man morgens den Zuschauer nicht sofort mit aller Ödnis dieser Welt überfallen muss, sondern dass man ihm das auch anders vermitteln kann, wenn es denn so ist. Und ich glaube schon, dass wir hier mittlerweile auf dem Wege sind, auch das Thema Journalismus selbstbewusster für uns zu definieren. Und so wie das die Kollegen der ARD machen, die ich an dieser Stelle übrigens meinen eigenen Kollegen öfter mal als Vorbild hinstelle, so werden wir das sicherlich auch tun. Und an solchen Beispielen, an solchen positiven Beispielen werden wir uns messen und ich würde mir wünschen, viele Journalisten würden das auch tun.
Sie müssen sich aber auch an dem Erfolg oder Misserfolg von NTV orientieren, denn da ist es schon die Frage, was Ihnen die Gewissheit gibt, nachdem NTV doch ein bisschen länger brauchte, den Break-Even zu erreichen, dass Sie mit N24 innerhalb von 4 Jahren, habe ich gelesen, genau, innerhalb von 4 Jahren Geld verdienen können.
Richtig ist, dass NTV eine längere Zeit gebraucht hat, als NTV selber angenommen hat. Richtig ist aber auch, dass in dieser Zeit NTV, und insofern ist es ein Sender, der dort eben halt auch Vorarbeit geleistet hat, NTV hat ein großes Verdienst in der deutschen Medienlandschaft sich erworben, nämlich das Bewusstsein für das Interesse an Zeitgeschehen und auch an Wirtschaftsinformationen in Deutschland nicht nur zu stärken, sondern überhaupt diese Sensibilität zu schaffen. Selbstverständlich ist gerade unter diesen Gesichtspunkten ein zweiter Sender unbedingt nötig. Denn wir sehen ja schon daran, nur die Tatsache, dass es demnächst N24 gibt, führt doch dazu, dass NTV einfach besser wird. Der Zuschauer hat die Möglichkeit, zwischen 2 Produkten zu entscheiden, die beide in den Wettbewerb eintreten um das bessere Produkt. Das ist doch nur positiv.
Das ist unbestritten, dass der Zuschauer davon profitieren wird. Aber meine Frage war ja, wann N24 profitieren wird, denn Sie sind ja auch den Aktionären der ProSiebenMedia AG verpflichtet.
Ja, und da haben wir einen klaren Zeitplan und der sagt, dass wir das spätestens bis zum Jahre 2004, dass wir dort eben halt dann die schwarze Null schon schreiben möchten. Und wir sind auch in der Lage, dieses Ziel eben innerhalb dieses Zeitraums, also in einem deutlich kürzeren Zeitraum als NTV zu realisieren, weil wir ja nicht komplett einen Sender als Standalone-Lösung aufbauen müssen, sondern wir schon auf Ressourcen aufbauen können, die wir innerhalb der ProSiebenMedia AG bis heute schon hatten, bzw. haben.
Darum soll es auch gleich nochmal gehen. Zuerst mal vielen Dank bis hierher, Ulrich Ende, Geschäftsführer von N24, dem neuen Nachrichtenkanal, der in 3 Wochen starten wird. Zunächst aber Musik und dann Teil 2 zur Zukunft der Pro7 Media AG als Multimedia-Konzern.
Radio 1 im Berliner Kabel. 99,95.
Radio 1 mit dem Medienmagazin, weiterhin am Telefon Ulrich Ende, Geschäftsführer von N24, einem neuen Nachrichtenkanal, der in 3 Wochen starten wird und zur Pro7-Gruppe gehört. Die Pro7-Gruppe ist weiterhin auf Wachstumskurs, das eine Nachrichtenschlagzeile des ausklingenden Jahres 99. Dann gab es die Ankündigung, die Pro7 Media AG zu einem Multimedia-Konzern umzubauen, folgerichtig auch der Kauf 1999 der Nachrichtenagentur DDPADN. Jetzt wurde gemeldet, diese Nachrichtenagentur wird umbenannt werden. Gibt es denn da schon einen Namen?
Nein, eigentlich nicht. Also wir sagen mal, dass wir in diesem Zusammenhang eine Agentur haben, die sich eben halt aus diesen 2 Agenturen, wenn man so will, zusammensetzt, und dabei wollen wir es zunächst mal auch belassen. Wichtig ist ja, dass wir hier überhaupt erstmal ein Produkt auf den Markt geben, das sich eben halt im Agenturgeschäft eben halt auch bewährt und auf das eben im Idealfall dann möglichst schnell Zeitungen und eben halt auch Radiostationen sowie Fernsehsender zurückgreifen. Das ist unser erklärtes Ziel.
Der bisherige Pro7-Chef Georg Kofler sagte hier im Radio 1 Medienmagazin vor etwa einem Dreivierteljahr, dass sich Fernsehunternehmen zwangsläufig zu Multimedia-Konzernen entwickeln müssten. Wie wird das 2000 und später nun bei Ihnen aussehen?
Also Georg Kofler hat sicherlich recht mit seinem Ausblick, seiner Perspektive. Natürlich spielt die Segmentierung eine größere Rolle, also hin zu Sparten wie meinetwegen Nachrichten oder eben halt auch die Segmentierung in bestimmte Zielgruppen, die man mit Sendern ansprechen möchte. Und auf der anderen Seite ist es so, dass selbstverständlich der ganze Online-Bereich, das Internet dazukommt und eine weitere Rolle spielen wird. Wir merken ja jetzt schon, welche Dynamik allein in diesem Geschäft drin ist, wenn wir mal nur über den großen Bereich E-Commerce reden, der sich wirklich blitzartig entwickelt hat. Und genauso ist es eben halt mit dem Informationsbereich, der sich im Internet auch ebenfalls sehr, sehr schnell ausbreitet. Das sind alles Phänomene, auf die muss man reagieren. Und wir wissen ja auch, dass technisch diese Bereiche sozusagen auch bald über dieselben Leitungen, also auf dem gleichen Wege verteilt werden können. Fernsehen genauso wie eben halt Internet. Und dann muss man schon dafür sorgen, dass man für die Zukunft eben halt wettbewerbsfähig ist und dass man eben in allen diesen Bereichen dafür sorgt, mit den entsprechenden Angeboten an die Zuschauer beziehungsweise an die Rezipienten, dass man damit herangehen kann. Das versucht die ProSieben Media AG und deswegen eben halt diese Aktivitäten.
Jetzt steht aber erstmal der 24. Januar in der Planung sicherlich an erster Stelle. Um 12 Uhr am 24. Januar geht's los. Wie sieht die erste Sendeminute aus?
Also die erste Sendeminute wird sich sicherlich damit befassen, dass wir zunächst mal unsere Zuschauer freundlichst begrüßen und dann mit einem Nachrichtenüberblick des Tages aufwarten, dass wir danach selbstverständlich auch nochmal dem Zuschauer zeigen, wie denn der feierliche Start von N24 denn hinter den Kulissen ausgesehen hat. Das ist selbstverständlich und das werden wir auch sicherlich sehr schnell tun.
Und das werden nicht nur eingeweihte Kreise sehen können, vielleicht über Digital-TV, sondern das wird auch richtig terrestrisch verbreitet werden?
Also die Verbreitungsarten sind unterschiedlich. Die wichtigste Verbreitungsart vom Start weg ist der Astra 1D-Transponder, ein analoger Transponder, der uns immerhin in fast 10 Millionen Haushalte bringt, in Deutschland wohlgemerkt. Vom restlichen Europa reden wir in diesem Zusammenhang ja gar nicht. Darüber hinaus werden wir vom Start weg sicherlich in einigen Kabelnetzen sein. Wir gehen davon aus, dass es sich zunächst mal um Bayern handelt. Wir haben außerdem gute Chancen, im Saarland und in Baden-Württemberg relativ schnell die Kabelverbreitung zu haben. Und wir setzen natürlich auch darauf, dass wir in Berlin vom Start weg im Kabel zu empfangen sein werden, wenn auch nicht zu 100% im Berliner Kabelnetz. Des Weiteren werden wir in Ostdeutschland relativ schnell dafür sorgen, dass wir in möglichst vielen Kabelnetzen zu sehen sein werden. es ist jetzt schon so, dass wir Verhandlungen mit den großen Kabelnetzbetreibern haben und dass die zum großen Teil auch sehr zügig erfolgreich abgeschlossen werden, sodass wir hier auch schon eine gute Verbreitung vorweisen können. Und dann haben wir natürlich auch verschiedene terrestrische Frequenzen, die wir nehmen werden. Dazu gehört unter anderem eine in München, im Saarland werden wir eine haben, in Hessen werden wir unter Umständen eine haben. Wir erwägen auch in anderen Bundesländern zunächst mal dort, wo terrestrische Frequenzen frei sind, uns um diese zu bewerben. Also ich kann nur sagen, an dieser Stelle ernährt sich das Eichhörnchen wie immer etwas langsam. Reichweite ist ein schwieriges Geschäft, aber wenn man mit einem Drittel Reichweite starten kann, dann muss man auch sagen, es gibt viele Sender, die sind mit deutlich weniger gestartet und sind trotzdem erfolgreich geworden.
Dann wünsche ich Ihnen für die eigene Sendung, dass die Nachricht vom Start N24 eine gute Nachricht ist. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Geschäftsführer Ulrich Ende. Toi, toi, toi.
Ich bedanke mich auch.
Im Jahre 2000 wird vielleicht der Apparat nur noch aus einer kleinen Hörkapsel im Ohr und einem Mikrofon im Knopfloch bestehen. Wer weiß?
Der Apparat. Das Medienmagazin auf Radio 1.